willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Vor 10 Jahren wurde das Bündnis Niedersachsen packt an gegründet. Als Reaktion auf das Flüchtlingsjahr 2015, in dem knapp 1 Million Menschen vor allem aus Syrien, Afghanistan und Irak nach Deutschland kamen. Passend zum 10-jährigen Jubiläum des Bündnisses haben wir heute Samata Nus und Gerd Hachmöller zu Gast. Samata Nus kam 2015 mit seiner Frau und seinen 2 Töchtern aus Syrien nach Deutschland. Die Familie Tanus ist seitdem im niedersächsischen Rothenburg zu Hause. Dort baute sich der Französischdozent ein neues Leben auf. In nur 4 Monaten brachte er sich selbst die deutsche Sprache bei, begann als Französischlehrer an verschiedenen Schulen zu unterrichten und fand Freunde. Einer davon ist Gerd Hachmöller, Amtsleiter im Landkreis Rothenburg-Wümme. 2015 leitete er eine Notunterkunft für Geflüchtete. Nebenberuflich ist er als Dozent mit interkulturellem Schwerpunkt tätig. Über viele Jahre haben die beiden für das Magazin Der Spiegel zusammen eine Kolumne geschrieben über deutsche Eigenarten und syrische Lebensweise. Wir sprechen über eine syrisch-deutsche Freundschaft, über den Prozess des Ankommens, der eigentlich nie aufhört, und über fahrradfahrende Lehrer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkohl mit Peter mit Samata Nus und Gerd Hachmöller. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo, vielen Dank.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein Frage-Antwort-Spiel. Sama, was ist dein Lieblingsgericht?
Reis mit Aubergine. Und Tomaten haben wir das heutige gegessen, hat meine Frau uns mit überrascht. Das sieht wie ein Kuchen. Das ist Reis, Aubergine, Tomaten und Fleisch drauf und umgekippt wie ein Kuchen.
Kuchen. Also Reis im Reiskocher gemacht, dann ist der so ein bisschen steif. Klingt sehr lecker. Was ist dein Lieblingsgericht, Gerd?
Ich würde sagen, ein echtes Wiener Schnitzel.
Was ist dein Lieblingswort, Gerd?
Potzblitz oder Teufelskerl. Ich mag alte Wörter, die so ein bisschen verschollen sind.
Potzblitze? Was bedeutet das?
Donnerwetter.
Donnerwetter?
Donnerwetter. Also es ist so ein Kraftausdruck von früher. Ich mag alte Wörter.
Okay.
Potzblitz habe ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr gehört und ich bezweifle, dass beispielsweise meine Kinder das kennen. Das ist wirklich ein altes Wort. Ja. Was ist dein Lieblingswort, Summer?
Ja, wenn ich auf meine Kultur zurückblicke, ich würde sagen, unser Leben, das Wort Danke. Das ist in der arabischen Kultur, ist diese Dankbarkeit. Immer wir danken Gott für alles Mögliche. Wir haben darüber auch einen Text geschrieben, eine Kolumne. Wenn wir zum Beispiel, bist du jetzt mit dem Zug von Göttingen nach Rothenburg gefahren, am Ende wir sagen, danke, wir bedanken uns bei Gott, dass wir gut angekommen sind.
Okay.
So, zu einem Beispiel zum Beispiel.
Ja. Das wäre dann, also ich kann so gut wie kein Arabisch, aber es wäre nicht Shukran, sondern...
Ja, Shukran. Das ist Shukran. Und ja, ein Begriff, der die Deutsche kennen, das ist Alhamdulillah.
Ah ja.
Das ist auch, wir bedanken uns bei Gott.
Das wäre Zusammenhang dann eher das...
Wir bedanken uns bei Gott, bedeutet das.
Und Shukran sagt man eher...
Für die Gesundheit. Wenn wir essen, zum am Ende des Essen, wir sagen danke Gott. Wenn wir alles Mögliche, eine Prüfung geschafft haben, wir sagen danke Gott. Das ist, ich finde, das ist schön in der arabischen Kultur.
Und es hat ja auch was mit einer Haltung zu tun, dass man dankbar ist, dass man nicht alles für selbstverständlich
nimmt. Genau, deswegen sage ich, das ist nicht alles selbstverständlich. Ich sage, wir versuchen das zu unseren Kindern zu vermitteln, dass zum Beispiel dieses Essen, was wir essen, wir sagen ja, danke am Ende, das ist nicht selbstverständlich. Gibt es Leute, die kein Essen bekommen?
Ja. So. Was ist für dich aktuell ein Unwort, sag mal, also ein Wort, das Gegenteil von Lieblingswort, was du gar nicht magst?
Das Jugendwort, die ich jetzt oft höre von meiner Tochter jetzt, das Wort Digga. Ich sage ja, Digga, sie sagen oft Digga. Und dann sage ich, woher kommt diese Digga? Digga, und dann, das ist für mich neue Sprache oder die Jugendsprache manchmal ist für uns Mhm. Ein bisschen. Und jetzt, man hört jetzt täglich zwischen ein Wort und ein. Es war immer so, ich denke. Aber für uns ist das Wort Digga jetzt mhm. zu Hause immer das zu hören oder von den Kindern mhm. in der Schule, überall. Mhm. Digga, Digga, an die Kasse, die Kinder mhm. und das so.
Mhm. Aber deine Töchter sagen es trotzdem, auch wenn es dir nicht
ja,
so gut
das
gefällt.
Ja, ich denke, das ist, sie können nicht mehr.
Was ist für dich ein Unwort aktuell?
Also diese Jugendsprache finde ich auch ganz schlimm, ganz gewöhnungsbedürftig. Mhm. Wir haben auch drei Kinder. Mhm. Das Schlimme ist aber ja auch, man gewöhnt sich mit der Zeit an diesen Sprachgebrauch. Mhm. Also wenn man so zu Hause ankommt und sagt, ja, der und der ist voll abgefuckt oder so, dann wird das ja nach und nach normal. Also ich bin bei Summer, die Jugendwörter sind öfter Unwörter bei mir so.
Ihr kennt euch ja jetzt schon seit ja fast 10 Jahren, habt zusammen 154 Kolumnen geschrieben, die im Spiegel veröffentlicht wurden, über deutsche Eigenarten und arabische Lebensweisen. Seid für Lesungen und Workshops mehr als 17.000 Kilometer durch die Republik gereist, verbringt also sehr viel Zeit miteinander. Da muss man sich schon ziemlich gut verstehen. Oder jedenfalls macht es dann, glaube ich, noch mehr Spaß. Gerd, was schätzt du an Summer?
Also als erstes schätze ich an Summer seine genaue Beobachtungsgabe, die, glaube ich, der wesentliche Grund auch für den Erfolg unserer Kolumnen sind. Dass Summer mit so wachen Augen durch unser Land geht und so viel sieht, was ich nicht mehr sehe. Das ist so ein bisschen die das Salz in der Suppe unserer Geschichten, glaube ich. Dass vieles, was wir Deutsche für selbstverständlich halten, für Summer als etwas Besonderes herausgearbeitet wird. Das ist das eine. Was ich aber auch an ihm mag, ist so eine gewisse Entspanntheit, auch im Umgang mit Zeit. Also gerade in Bezug auf Zeit und Warten und Pünktlichkeit. Wir hatten ja schon das Thema Bahn. Kann ich mir oft eine Scheibe von Summer abschneiden. Manchmal stehen wir am Bahnhof. Ich ärgere mich über die verspätete Bahn und meckere dann, dass es verlorene Zeit ist, also dass mir Zeit gestohlen wird. Mhm. Und Summer sagt dann zu mir, Gerd, beruhig dich. Das ist nicht verlorene Zeit, das ist gewonnene Zeit. Mhm. Sag ich, wieso? Was meinst du mit gewonnener Zeit? Ja, ob du dich jetzt aufregst oder nicht, die Bahn kommt nicht früher. Und wir haben jetzt 20 Minuten Zeit, um gemeinsam noch einen Kaffee zu trinken und die Leute anzugucken. Das finde ich wunderbar. Und da diese Eigenschaft bewundere ich an Summer.
Okay. Tatsächlich hatten wir jetzt auch die Situation vor dem Gespräch. Ich bin ja mit dem Zug hierher gereist und es drohte auch Verspätung. Und dann kam auch eine sehr nette und entspannte Mail, dass du Zeit hast, wenn es jetzt später werden sollte. Okay. Und sag mal, was schätzt du an Gerd?
An Gerd, ich schätze zuerst seine Verbündlichkeit. Ich mache mir niemals Sorge mit Gerd. Irgendwo, was wir machen, zum Beispiel, wenn wir fahren oder wenn ich in einen Termin mit ihm habe oder eine Lesung, Workshop oder irgendwo, ich mache mir nie Sorge. Er ist immer, er sagt, wenn er sagt, ja, ich will das machen, er schafft, er macht das. Ja, wie er die Sache einpackt, das ist auch mit seiner Struktur sehr strukturiert. Und wir unterscheiden uns von Charakter, von wie wir denken. Zum Beispiel ich mit meiner arabischen Sprache, blumige Sprache, ich brauche Zeit und das ein bisschen manchmal mit mir ist ein bisschen verloren, weiß nie, ja, wo wird jetzt der Punkt? Und das ist Gerd, ist immer, ja, er weiß, das ist deutsche Denken, das ist immer so strukturiert geplant, er weiß, er bringt die Sache auf den Punkt.
Mhm. Also ihr ergänzt euch eigentlich ja, sehr gut, so scheint es mir auch.
Und das ist auch, was ich an ihm schätze, dass er kann alles, er kann mit Holz arbeiten, er kann mit Fahrrad reparieren, er kann wie ein typisch Deutscher, ich denke, er kann alles reparieren, alles machen, ja.
Also auch praktisch veranlagt, ja. Und du bist nicht so praktisch veranlagt.
Nein, auf keinen Fall. Ja. Nein, das ist, ich kann nichts reparieren, nichts. Ich mache nur kaputt.
Da stellst du dein Licht jetzt aber etwas unter Scheffel. Als ich das letzte Mal kam, hast du hier die Regenrinne nicht nur repariert, sondern umgeleitet. Also du hast auch schon mal zum Hammer gegriffen und zur Zange.
Ich habe ein bisschen gelernt. Ja.
Und ich kenne auch tatsächlich viele Deutsche, die nicht so geschickt sind. mit den Händen. Ja, okay. Das Bündnis Niedersachsen Pakt an wurde ja vor 10 Jahren gegründet. Ein breites, überparteiliches Aktionsbündnis von Politik und Zivilgesellschaft mit AkteurInnen, die sich für die Aufnahme und Teilhabe von Geflüchteten eingesetzt haben und einsetzen. Sag mal, du bist im Dezember 2015 nach Deutschland gekommen. Wie war das Ankommen für dich und für deine Familie in Rothenburg-Würme? Und warum ausgerechnet Rothenburg?
Ich habe hier einen Bruder und deswegen war Rothenburg. Dann habe ich das nicht selber ausgesucht. Und das Ankommen war schön. Ich bin nicht durch das Meer gekommen, sondern mit einem Familiennachzug. Mein Bruder hat mir einen Familiennachzug geschickt, okay, mit einem normalen Vision. Und wir sind mit dem Flugzeug von Beirut nach Hamburg. Und das Ankommen war schon im Vergleich zu anderen meine Landesleute.
Ja.
Das war in Ordnung. Gab es keine echte Schwierigkeiten,
ja,
oder so.
Keine Flucht übers Mittelmeer.
Nein,
ja.
Nein, das war nur...
Ja. Und dann konntet ihr auch direkt bei deinem Bruder auch wohnen?
Ja, genau. Ich bin direkt bei ihm. Er hat für uns, ich bin nicht zu einer Unterkunft gegangen, sondern zu ihm.
Ja, auch das ist ja bestimmt eine große Entlastung. Also,
ja, natürlich. Ja. Natürlich gab es Schwierigkeiten, weil das ist nicht unser Zuhause. Das ist auch... Das ist nicht unser Haus und das mit vielen Sorgen, wie werden wir das machen? Wir werden eine Belastung für meinen Bruder sein. Und dann, ich könnte auch, Gerd weiß das, ich habe kein Geld von der Stadt. Ich wollte das am Anfang, ich wollte das nicht. Und dann, ja, ich hatte kein Angebot für die Sprache zu lernen, keinen Kurs gab es, kein auch. Ich musste auch alleine die Sprache lernen. Okay. Ja, gab es viele Herausforderungen. Natürlich gab es viele Sachen, die einfach waren, weil ich bei meinem Bruder bin, aber auch nicht so viel Unterstützung am Anfang bekommen habe.
Ja, ja. Wenn wir da vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen, also ich denke auch wenn du es leichter hattest vielleicht als viele andere, die gekommen sind, wegen der Umstände, die du geschildert hast. Du hast dennoch, oder deine Familie, auch deine Frau und deine Kinder, ihr habt euer altes Leben zurückgelassen.
Ja.
Wie war so das Leben, bevor ihr nach Deutschland gekommen seid?
Das war schön. Bevor 2011 war das Leben sehr schön. Weil 2011 hat der Bürgerkrieg in Syrien angefangen. Bevor dieser Zeit war alles in Ordnung, war schön. Ich hatte eine Arbeit an der Universität als Dozent in der Universität Damaskus und Hama. Und ja, ich hatte meine Wohnung in Damaskus, Freunde. Das Leben war, ich wollte nicht. Ich wollte niemals das Land verlassen. Aber danach, 2011, der Bürgerkrieg hat angefangen und das war gefährlich. Da gab es Explosionen in die Städte und Raketen auf die Stadt jeden Tag. Es regnete Raketen jeden Tag. Und das war sehr gefährlich. Danach habe ich mir gesagt, ja, gibt es keinen anderen Weg. Jetzt, ich muss das Land verlassen. Aber ich wollte zuerst nicht, weil ich war 44 Jahre alt und ich habe mir gesagt, ich baue meine Zukunft dort. Ich war ein bisschen in meinem Bekanntenkreis bekannt für meine Studenten und so. Ich habe etwas gebaut. Und ich wollte nicht alles verlassen und vom Null anzufangen und auch in eine neue Sprache, neue Welt. Ich wollte gar nicht.
Ja.
Ich war aber danach, gab es keine Perspektive mehr. Das war gefährlich für die Kinder. Wenn ich alleine wäre oder Single wäre, wäre ich hierher nicht gekommen.
Dann wärst du geblieben.
Ja,
und
natürlich.
Hättest die Gefahr,
ja, ich habe
nur
gesagt, ja, die Gefahr. Aber jetzt, wenn es um die Kinder, die Sicherheit der Kinder geht, ja, das ist anders. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt ich mache wie die anderen. Aber am Anfang, ich wollte das gar nicht.
Ja. Sprache, wir haben es eben gerade schon angesprochen. Du konntest kein Deutsch, als du hergekommen bist, hast keinen Zugang gehabt zu einem Deutschkurs, hast dann selbst Deutsch gelernt.
Ja, ich habe sehr.
Wie hast du das angestellt?
Ja, ich habe mir gesagt, ich muss jetzt eine Arbeit suchen. Aber was? Ich kann kein Wort auf Deutsch. Weil ich habe mir nie gedacht, dass ich nach Deutschland kommen werde. Und dann ich habe mir gesagt, ja, ich bin selber Französischlehrer, ich weiß, wie die Sprache geht. Und ich habe angefangen, tagsüber und in der Nacht über Internet alleine, wie ich versuche, Deutsch zu lernen. Und hat es geklappt. Nach 4 Monaten, ich konnte einen kleinen Smalltalk machen. Und mein erstes Smalltalk war mit Gerd. Genau.
Ja, wir haben uns getroffen auf einer Veranstaltung des Deutsch-Französischen Partnerschaftsvereins, durch den Summer im Grunde durch einen Zufall gekommen ist. Und ich bin da auch durch einen Zufall hin. Ich war beruflich dafür zuständig. Und die Vereinsvorsitzende sagt mir, Mensch Gerd, du hast vor kurzem noch diese Flüchtlingsunterkunft geleitet und hast so viel mit Flüchtlingen zu tun. Dort sitzt ein Syrer, der ist neu in Deutschland, möchtest du dich zu ihm setzen? Und ich dachte, oh, das wird schwierig, weil ich spreche weder Arabisch noch Französisch, aber ich kann es ja mal versuchen. Ich bin auch immer interessiert, neue Leute kennenzulernen, und setzte mich zu ihm und hatte mich sehr gewundert, weil wir konnten sofort einen Smalltalk auf Deutsch führen.
Ja, einen kleinen Smalltalk, wirklich, weil am Ende der Abend, du hast mir, ich erinnere mich, hast du mit Fehavik ein bisschen gesprochen, du hast mir am Ende deine Karte gegeben, Visitkarte, und zweiter Tag hat mein Bruder gefragt, ja, wie war dein Abend dort? Ich habe mir gesagt, ja, war schön. Ich habe nicht so viel unterhalten mit den Menschen. Ich habe an einem Tisch gesessen und ein Deutscher ist zu mir gekommen. Ich habe mit ihm am Tisch gesprochen, aber ich habe nicht genauso, nicht alles verstanden.
Ja.
Und dann, ja.
Genau, aber ich merkte, dass man sich mit dir schon auf Deutsch unterhalten kann, und ich wusste, dass du 4 Monate in Deutschland bist. Dann habe ich dich gefragt, wo du so schnell einen Deutschkurs herbekommen hast. Und du sagtest, du hast keinen Deutschkurs gehabt. Du hast dir das in diesen 4 Monaten selber beigebracht. Richtig. Und in dem Moment dachte ich, ich sitze hier einem sehr besonderen Menschen gegenüber, und den wollte ich mir auf jeden Fall warm halten. Habe dich dann gefragt, ob du Sport machst, und dann, ob wir vielleicht mal Basketball spielen wollen. Dann haben wir zuerst Basketball gespielt, haben uns da so ein bisschen kennengelernt, unterhalten, mit dem Fahrrad zusammen hingefahren, auch das eine oder andere Bierchen getrunken und uns über unsere verschiedenen Lebenswelten ausgetauscht, und so kam das dann nach und nach in Gang. Ich habe zu der Zeit Workshops gemacht für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe. Die haben wir dann gemeinsam gemacht. Genau. Und so kam es dann letztendlich auch zu den Geschichten, die wir aufgeschrieben haben.
Ah, okay, ja. Ich stelle mir vor, du hast vorher in Damaskus gelebt, in der Hauptstadt, in einer Millionenstadt. Und dann bist du im beschaulichen Rothenburg gelandet. War das ein sehr großer Kulturschock?
Ja, natürlich. Das war, weil wir waren im Winter auch hier. Das war kalt und Schnee und keine Sprache, kein Menschen auf der Straße. Ja, das war für uns wirklich. Deswegen, wie konnte ich die Sprache lernen? Ich habe mir gedacht, wo werde ich die Deutschen treffen? Das ist tagsüber findet man, die Deutschen sind alle auf der Arbeit und abends ist dunkel und keiner auf der Straße ist ein bisschen, die Straßen sind leer. Ja, das war ein bisschen, und mit den Nachbarn, kein Garten, mit keinem Menschen zu reden, war sehr schwierig. Wirklich, ich hatte, wo werde ich die Deutschen? Ich habe meinem Bruder gesagt, wie kann ich das, was ich gelernt habe?
Und ich glaube, dein erster Kontakt zu einem Deutschen kam dann durch ein Paketboten,
ne? Ja, das war mein erster Kontakt mit einem Deutscher. Mhm. Er hat ein Paket für unsere Nachbarn abgegeben.
Und das war denkwürdig für dich?
Ich habe mich riesig gefreut, und ich habe zu meiner Frau, das ist die Gelegenheit gekommen ist jetzt, um meine Kenntnisse, was ich gelernt habe, in Praxis zu bringen. Mhm. Ich habe mich den ganzen Tag auf das Gespräch vorbereitet. Mhm. Ich habe ein Szenario mit meiner arabischen Mentalität gemacht, was wird er mir sagen, was werde ich ihm anbieten, was für und so.
Und wie war dann die Begegnung?
Ich habe ihm gewartet und gewartet bis 20 Uhr, und dann endlich hat er geklingelt. Ich habe geöffnet, er hielt mir den Abholschein vor dem Gesicht und er zeigte auf dem Paket vor der Tür. Ich gab ihm das Paket, er sagte danke und tschüss.
Oh.
Ja, dann Meine Frau hat mich ausgelacht. Sie hat mir gesagt, ja, wo ist dein Gespräch geblieben? Ich habe gesagt, das ist, er hat mir keine Zeit gegeben, nichts mit mir geredet und er hat mir mein Szenario kaputt gemacht. Ja, das war schwierig. Am Anfang wirklich war es schwierig. Bis hier, ja. Ja, das ist, man kann nicht so einfach die Deutsche treffen oder mit ihnen.
Bis jetzt kommunizieren die Deutschen für dich ja etwas zu kurz und zu knapp.
Ja, natürlich.
Ne? Ja. Ich weiß, dass immer, wenn du mir eine längere WhatsApp schickst und ich antworte nur mit einem Daumen hoch oder mit einem Smiley, dass dich das ein bisschen ärgert.
Ja, natürlich, das, weil ich nehme mir Zeit, um ich gesagt habe, ich schreibe viel. Und die Deutschen vielleicht, ich weiß nicht, ich schreibe kurz, das ist nur, und dann ich nehme mir Zeit, eine lange Nachricht zu schreiben und dann hier kommt jemand und er schreibt mir ein Smiley hoch oder so. Das ist ein bisschen anders.
Und es ist auch manchmal unhöflich, glaube ich, wenn man so direkt auf den Punkt kommt.
Ja, das ist so. Mhm. Die Deutschen wollen sofort auf den Punkt kommen. Das ist, und das ist bei uns, wir brauchen immer Zeit. Wenn ich bis jetzt etwas von jemandem brauche, ich gar nicht so direkt. Ich brauche eine Einleitung. Genauso wie Musik bei uns. Die arabische Musik braucht immer Einleitung. Wenn der Sänger singen wird, er braucht immer Einleitung und kann kommen. Und das ist nicht direkt, ja, frag. Komm auf den Punkt. Ja, ich kann nicht. Ich brauche, das ist wie, ich sage oft so gern, wie in einer Liebegeschichte. Wenn ich mit einer Frau verliebt bin oder ein Mann in der arabischen Welt, oder auch ein Deutscher. Ich weiß nicht, wie die Deutschen das machen. Er kann nicht sofort sagen, ich liebe dich oder so. Das braucht immer eine Leitung. Aber die Deutschen, ich weiß nicht. Das, aber bei uns brauchen vielleicht eine Leitung. Wir übertreiben mit unseren Leitungen. Aber ja, das ist andere Art und Weise zu kommunizieren.
Es ist anders. Es ist anders. Also ich glaube, man muss es nicht bewerten, ne, als übertrieben. Oder es ist einfach anders. Ja. Gerd, du hast es schon erwähnt. Also du hast ja eine Flüchtlingsunterkunft geleitet. Das war aber dann schon, bevor ihr euch kennenlerntet. Das heißt, du hast auch also beruflich warst du in der Flüchtlingsarbeit. Und du hast dich aber auch ja dann ehrenamtlich engagiert, 2015.
Ehrenamtlich nicht,
okay.
Aber nebenberuflich.
Okay.
Also ich habe 2013 begonnen, Curricula zu entwickeln für Fortbildung für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Bereich Abgrenzung, Ausländerrecht, kulturelle Unterschiede und habe das sowohl dienstlich betrieben, weil es in meinem Fachgebiet war, aber auch nebenberuflich. Ich bin systemischer Coach und Teamentwickler und in diese nebenberuflichen Tätigkeiten konnte ich dann Summer nach 2016 mit einbeziehen.
Und was verstehst du unter Abgrenzung?
Abgrenzung ist ein Begriff, den viele, die im sozialen Bereich arbeiten, kennen, die das auch regelmäßig sich regelmäßig fortbilden in diesem Bereich. Aber auch für Ehrenamtliche ist es sehr wichtig, weil durch die intensive Beschäftigung mit anderen Schicksalen kann man sehr leicht verleitet werden, sich dieses Schicksal zu eigen zu machen. Und das kann im Extremfall die eigene Hilfe behindern. Man ist weniger fähig zur Hilfe, wenn man sich zu sehr übermannen lässt von dem Schicksal der anderen. Es geht in diesem Workshop sehr stark um zum Beispiel das Helfersyndrom, was dazu führt, dass Ehrenamtliche auch ausbrennen, dass sie zu viel helfen und dass sie vor allem auch eine Hilfe leisten, die nicht hilft, nämlich eine Hilfe, die entmündigend ist. Sie helfen zu viel, sie nehmen Zuwanderern dann vielleicht zu viel ab, sie behandeln sie wie Kinder, sie sprechen dann von mein Flüchtling. Und das sind manchmal sehr problematische Situationen, die beiden Seiten nicht helfen und die versuche ich dann aufzulösen.
Okay. Du hast es vorhin schon gesagt, wie du Summer erlebt hast, als ihr euch kennengelernt habt. Wie war diese erste Begegnung aus deiner Sicht, Summer? Wie hast du Gerd erlebt?
Ja, das war, ich sage für mich war, gibt es ein Klischee hier in Deutschland, die Zuwanderer über die Deutschen machen, die sagen, die Deutschen sind kalt. Und mit dieser Begegnung von Geld, das war meine, ich habe sofort bemerkt, nein, dass die Deutschen, sie machen den ersten Schritt. Sie sind nicht kalt, das Gegenteil. Sie sind sehr offen und sie gehen zu den anderen. Sie machen und sie haben auch für viele Zuwanderer, sie haben die Tür geöffnet und sie machen das. Gerd hat bei mir das erste Schritt. Ich bin nicht zu ihm gegangen. Gerd ist zu mir gekommen. Ich schätze das sehr hoch und das ist sehr wahr. Das ist überhaupt dieses Klischee, das ist nicht richtig. Die Deutschen sind überhaupt nicht kalt.
Wie hat sich eure Freundschaft dann entwickelt?
Wir haben angefangen mit Basketball, mit Sport und immer so. Er hat mich eingeladen zum Workshop und dann danach Geschichten. Wir hatten danach mit dem Bücher, danach Lesungen und dann unterwegs. Wir waren viel unterwegs zusammen. Wir sind oft da unterwegs und dann wir reden über alles Mögliche. Wir lachen viel. Manchmal haben wir Situationen, wo nicht gleiche Meinung haben oder so. Und dass wir lernen voneinander, das ist für mich war eine Gewohnheit. Zum Beispiel Sonntagmorgen, Halle hat mir gesagt, letztes Mal, meine Frau, wir haben Gerd vermisst. Triffst du mit Gerd nicht mehr? Das war ein Sonntag, weil wir sind gewohnt. 150 Mal jeden Sonntag, das ist immer... Das ist wie ein Teil von unser Leben geworden, diese Geschichte.
Und uns ist das gegenseitige Staunen nie abhandengekommen.
Vielleicht noch ganz kurz, also um das zu verstehen. Also ihr habt euch einmal die Woche getroffen, um eine Kolumne zu schreiben, sonntags hier auf dem Sofa im Wohnzimmer.
Am Anfang.
Ja. Anfangs wöchentlich, später zweiwöchentlich. Okay. Ja. Im letzten Jahr würde ich sagen 3 bis 4 wöchentlich.
Aber erste 50 Geschichten, das jede Woche. Keine Pause.
Ja.
50 Wochen nacheinander, mehr als eine, das waren ungefähr 2 Jahre.
Mhm. Ja.
Ungefähr nacheinander, jede Woche, jeden Sonntag. Mhm. Das war wie
ein Ritual.
Ja, Ritual.
Ja, sehr schön. Dich hatte ich gerade unterbrochen.
Ja, du fragtest, wie sich unsere Freundschaft entwickelt hat. Natürlich hat es eine Entwicklung gegeben. Also wir haben uns immer besser kennengelernt. Aber was geblieben ist, ist, glaube ich, dass wir immer noch staunen können über Unterschiede. Summer sagt es gerade, es gibt auch noch immer Meinungsunterschiede bei uns. Also wenn wir über Themen wie Naturschutz oder Gleichberechtigung, viele Themen, wo wir noch in Nuancen auch unterschiedlich sind, was auch so sein darf, was aber ja auch eine Freundschaft würzt, wenn man immer noch Dinge hat, über die man auch kontrovers sprechen kann. Ja. Wir haben auch Gemeinsamkeiten entdeckt. Also von der syrischen Küche hat Summer mich inzwischen überzeugt. Ja. Ich bin ein großer Fan.
Das Ankommen im neuen Land ist ja ein langer Prozess. Was waren so deine Erfahrungen auf dem weiten Weg, den du zurückgelegt hast, mit den Deutschen im Alltag? Du hast es eben schon mal ein Beispiel genannt. Vielleicht auch mit den Ämtern, möglicherweise Vermietern, allen Menschen, denen man so im täglichen Leben, Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ja, ich bin immer am Entdecken. Das ist jeden Tag. Wir lernen und wir treffen die Deutschen. Ja, ich denke, ich werde sagen, die Deutschen sind korrekt. Gerd hat ein Lied mit seiner Gruppe gemacht, heißt Rotenburg ist korrekt. Aber ich würde sagen, die Deutschen sind korrekt. So, sie sind, das heißt, sie mögen nicht so. Sie sind, geplant, strukturiert, das ist diese Organisation und sie mögen alles, was gehackt und dann ist alles schriftlich, alles, das ist, die Deutschen sind korrekt, das ist ja spontan jetzt ist mir gekommen, dieses, das ist so, sind die Deutschen. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, weil das manchmal, korrekt ist schön, aber manchmal ist nicht, viel Organisation, viel Planung, viel und das ist alles, das macht das Leben ein bisschen, natürlich einfacher, aber komplizierter und schwieriger manchmal. Mhm. Ja, man hat dieses Gefühl, das macht keinen Spaß. Das heißt, ich habe keine Freiheit, so ein bisschen. Diese alles 1, 2, 3, wie Mathematik. Und dann ist ein bisschen, für uns, wir lernen, daran zu gewöhnen. Mhm. Aber so ist das.
In vielen Dingen sind die Deutschen sehr korrekt. Es gibt aber auch Bereiche, wo die Deutschen lockerer sind, als du es aus Syrien gewohnt warst. Ich erinnere mich an eine Situation von deiner ersten Arbeitsstelle. Schon nach einem halben Jahr hast du ja in der Bibliothek gearbeitet, ja, des Ratsgymnasiums. Und da hast du eine Szene mir berichtet, du warst in der Bücherei, hast du aufgepasst, und da war ein Schülerpärchen, die haben geknutscht.
Ja, richtig.
Und ein anderer Schüler stand etwas abseits und aß sein Pausenbrot. Und Summer beobachtete das und hat überlegt, wie er diesem Treiben ein Ende setzen kann, als ein Lehrer hereinkam. Und dieser Lehrer sagte dann laut: "Das ist hier keine Kneipe." Und mit diesen Worten schickt er den Jungen mit dem Pausenbrot raus.
Richtig, ja, das war.
Das konntest du nicht begreifen, oder?
Nein, natürlich nicht, weil das ist, wir lernen jeden Tag. Das ist, wir fragen uns, diese Frage bleibt, ich denke, bei uns jeden Tag.
Die ja, Kolumne wie, heißt, wie denken? Knutschen macht keine Fettflecken oder so ähnlich.
Genau, ja, das war so ein bisschen, ja.
Hat mir gut gefallen, ja. Auch, ja.
Aber wir fragen uns, wir sind immer am Lernen, um die Deutschen kennenzulernen oder zu entdecken, wie sie sind, wie wir sind. Auch wir haben uns auch selber, das ist diese, mit diesem Vergleich immer, wir haben uns auch nicht nur den Spiegel auf die Deutschen gezeigt, sondern auf uns selber, wie wir sind auch.
Mhm. Ja. Und also, du hast vorhin beschrieben, wie du dich gefühlt hast, als du hierher kamst, also praktisch, dein altes Leben oder euer altes Leben war ja weg und es war erstmal ganz viel Ungewissheit da. Und in den letzten 10 Jahren habt ihr ja einen weiten Weg zurückgelegt. Sprache, Arbeit, Wohnung, schönes Haus inzwischen hier. Was waren so für dich Hürden auf diesem Weg?
Ja, das war immer diese, ja, weil das ist... Es war nicht einfach. Sie waren, zum Beispiel für mich war die Sprache die erste. Mhm. Für mich bis jetzt, bis heute. Das ist für uns die Sprache bleibt immer die große Hindernis für mich, für meine Frau. Obwohl das ja, können wir uns zurechtfinden. Aber nicht in alle Situationen. Das ist, wir machen Fehler. Und das System zu verstehen, weil dann, wenn wir sagen, System ist Sprache auch. Und dann, da sie waren die große Schwierigkeiten. Ich erinnere mich, als ich mein C1 ablegen müsste, ja, das hat gedauert. Das hat gedauert bei mir, weil ich habe das 4-5 Mal das C1 zu schaffen. Und das war eine große Herausforderung. Und ja.
Aber du bist dran geblieben.
Ja, ich habe 5 Mal nacheinander. Und dann habe ich werde das schaffen und ich habe am Ende das geschafft.
Du sagst ja auch manchmal, dass es dir noch schwerfällt, den deutschen Humor zu verstehen.
Ja, auch.
Also wenn Deutsche schnell sprechen, ist es schwierig für dich, aber auch wenn Deutsche so Sprüche machen, die Deutsche als vielleicht ironisch oder lustig meinen, wo es schwer ist, für dich so hinter den Sinn zu kommen.
Ja, natürlich, weil wir fühlen uns bis jetzt wie Kinder, wirklich, obwohl wir Erwachsene sind. Wenn wir mit den Deutschen sind, wenn ich im Lehrerzimmer bin oder wenn die Kollegen mit einem, wenn ich mit einer Person unterhalte, wir gehen auf mein Rhythmus. Aber wenn jemand, ein Dritter kommt und fängt jetzt an, die Bälle zu tauschen und so schnell zu reden oder zu lachen oder, ich bin komplett weg. Ich weiß nicht danach auf eine Situation, warum sie lachen. Wo war der Punkt, diese Humor oder was? Und das stört uns manchmal. Wir fühlen uns ein bisschen, ein bisschen überfordert. Ich habe heute erstens, ich habe auf Facebook so viel gelacht. Das heißt, sie haben eine Seite gemacht für Leute, die aus Syrien kommen, sie machen Ausbildung hier. Azubi aus Syrien. Und sie erzählen, jeder erzählt von seiner Erfahrung, wie war das? Sie sagen, wir sind da, der Lehrer erklärt und redet und die Deutschen, und wir spielen der Einzige zu wandern miteinander. Und dann auf einmal, sie gehen und sie teilen sich in den Gruppen. Und er weiß nicht, was ist los jetzt, was mache ich? Er versteht nichts und er ist da, er sitzt da. Und dann ist es ein bisschen schwierig, dass er hat, ich habe die Kommentare gelesen, die meisten, sie fühlen sich wie, sie haben gesagt, ja, wir sind hier in Deutschland seit 10 Jahren, aber wir fühlen uns wie Kinder. Wir verstehen manchmal in vielen Situationen nicht, was ist los.
Ja.
Eine hat erzählt, sie war in einem Kurs und sie hat erzählt, ja, jetzt, es gibt noch 15 Minuten und dann die Lehrerin, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ja, wir treffen uns in 5 Minuten, sie hat so gesagt. Die Frau hat verstanden, dass sie, ja, sie ist eine nette Lehrerin. Sie hat uns nach Hause geschickt vor 15 Minuten und sie ist nach Hause gegangen. Und am zweiten Tag hat die Lehrerin sie gefragt, ja, wo warst du denn? Wir haben gesagt, wir müssen jetzt die Themen aussuchen. Ja, ich habe verstanden, dass sie uns nach Hause geschickt haben. Ja. Und das ist so, diese Situationen sind klein, aber für uns ein bisschen, diese kleinen Missverständnisse mit der Sprache bleiben für uns wirklich bis jetzt, sind für uns große Herausforderung. Oder mit wem wir Zug oder IC benutzen. Oder zum Beispiel, letztes Mal habe ich eine Strafe bekommen, weil ich habe eine Niedersachsen-Ticket und ich bin mit einem IC. Ah. Ich war in Hannover.
Ja.
Und ja, der Schaffner hat mir gesagt, nein, Sie dürfen nicht. Aber keiner hat mir das gesagt.
Ja,
er sagt, dürfen Sie nicht lesen? Ja, aber ich muss nicht auch alles auf dem Papier hinterlesen.
Natürlich.
Und so.
Ja.
Und dann ist da ein bisschen, solche kleine Sachen, sie machen uns das Leben sehr schwierig manchmal. Kleine Situationen, aber das hat sie haben viel Bedeutung für uns.
Ja.
Oder ja, diese Regel, wann müssen alle Regeln immer diese, ja, das ist schwierig für uns.
Ja. Das sind die große. Vieles, was für Menschen, die hier geboren sind und aufgewachsen sind, vielleicht auch einfach selbstverständlich sind, das wird dann nicht unbedingt ausgesprochen. Und das ist dann natürlich schwierig. Ne? Woher sollst jetzt du das zum Beispiel wissen?
Manchmal, wir nehmen das persönlich zum Beispiel. Ja, weil das Zuwanderer sind, wir verstehen nichts. Letztes Mal gab es einen Deutscher. Der Schaffner hat ihm gesagt, das war ein Mann, der 30 Jahre alt war. Die Frau hat ihm gesagt, aber für mich war ein bisschen trocken. Mhm. Können Sie nicht lesen? Mhm. Ja, für mich ist ein bisschen hart.
Mhm.
Ja. Warum so trocken und so, ja, auf dem Punkt, so, können Sie nicht lesen? Ja, doch, ich kann lesen. Ja. Ich habe das nicht gelesen.
Mhm.
Und dann, ja, okay, das, alles, was bis jetzt bekam ich, ja, haben Sie das nicht gelesen? Wir haben ein E-Mail geschickt. Ja, das ist ja, ich habe das gelesen, aber ich habe nicht genau verstanden. Das ist ein bisschen für uns, Dienstbesprechung oder so, wenn ich, letztes Mal musste ich das Protokoll schreiben in Dienstbesprechung. Mhm. Das war eine Katastrophe für mich, weil 30 Lehrer und manchmal sie reden miteinander und ich höre nicht so gut, ich habe das verpasst oder so. Mhm. Ja, das war nicht einfach.
Ja, aber gibt es da im Kollegium irgendwie Verständnis oder
kannst du dir da Hilfe holen? Natürlich, aber ich muss das sagen, weil wir schämen uns zu sagen, ja, ich habe das nicht verstanden. Meine Frau, sie geht zum Dienstbesprechung, sie sagt, weißt du, ich habe vielleicht nur 10% verstanden. Mhm. Ich habe mir gesagt, sei froh, 10%. Ich bin jetzt Lehrer und ich bin eingestellter Lehrer, aber wieder manchmal, ich verstehe nicht, wenn ich mit 60 oder ich bin zufrieden.
Mhm.
Weil gibt es Sachen, sie reden über Sachen, sind sehr schnell mit Abkürzung oder so und dann, das bleibt die große Schwierigkeit. Ich denke, für alle, die meisten Zuwanderer, die neu nach Deutschland gekommen sind.
Ja. Du brauchst Durchhaltevermögen. Du hast auch gesagt, du hast die C1-Prüfung mehrmals gemacht. Da braucht man ja auch Durchhaltevermögen. Darf sich nicht so leicht frustrieren lassen. Im Vorgespräch habt ihr das eigentlich auch sehr schön gesagt, was dir wahrscheinlich auch geholfen hat und auch immer noch hilft, ist, dass du sehr offen bist, also dass du neugierig bist.
Ja. Ja. Ja, das wie ich gesagt habe, ich versuche immer die motiviert zu bleiben und nicht aufgeben.
Ja.
Ja, die Sachen ja mit einem Lächeln zu nehmen.
Und was hilft dir dabei, positiv zu bleiben und nicht
aufzugeben? Weil sonst habe ich keine andere Alternative. Wenn sonst habe ich keine Lust. Manchmal wirklich ehrlich zu sein. Manchmal habe ich keine Lust mehr. Ich gehe in mein Zimmer. Ich habe keine Lust. Ich sage jetzt, das stört mich. Das ist sie lachen und ich weiß nicht warum und ich fühle mich alleine. Sofort diese Einsamkeit kommt, obwohl das 20 Menschen rund um mich und so, das ist in der Mitte, aber trotzdem, manchmal habe ich keine Lust. Ich gehe in mein Zimmer.
Mhm.
In meinen Raum.
Mhm.
Man muss immer motiviert bleiben. Ich sage so, man gibt es so viele Sachen, das ist nicht unser Land, das ist nicht mein Feld. Wenn ich mit zum Beispiel Deutsch rede oder so, wenn ich etwas erkläre oder falls ich das zu dem mein Schüler, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und ich sage, ja, sie lächeln ein bisschen, sie mögen das, sie finden das charmant. Das manchmal, ich finde, das ist ja peinlich, die Fehler, die ich mache, aber trotzdem ich sage, ja, mach weiter und das klappt. Und so ist das, was man, ja, wir sind immer am Lernen.
Habt ihr solche Sachen auch schon miteinander besprochen? Also, dass du vielleicht Gerd mal um Rat gefragt hast, mit einer schwierigen Situation umzugehen oder eher nicht so?
Am Anfang schon, als du noch in der anderen Wohnung gewohnt hast und du einmal einen gelben Zettel an der Tür hattest.
Genau.
Bei uns in Deutschland gehört Papier nicht in die Plastiktonne. Mhm. Nee, es stand auch drüber an alle Hausbewohner, die das System der deutschen Mülltrennung noch immer nicht begriffen haben.
Ja.
Okay. Hintergrund war von einem Karton,
Plastikverpackung. Gab es ein bisschen Plastik dran.
War die, das Anschreiben so einem kleinen Plastik verpackt und das hat er mit diesem Karton in die Papiertonne gemacht, so wie ich es auch machen würde. Und dann kam halt diese sehr harsche schriftliche Reaktion seiner Nachbarn. Solche Dinge sind dir manchmal passiert und ja. Wenn du mir die dann erzählt hast, konnten wir das gemeinsam ein bisschen in Perspektive setzen, wobei ich das natürlich dann auch schlimm finde. Aber ja, doch, du hast mir oft über auch frustrierende Momente berichtet.
Ja, natürlich. Ja. Über Lautstärke, die Deutschen mögen die Ruhe und das, ich kann das nachvollziehen. Aber manchmal, man muss nicht so übertreiben oder so.
Manchmal kotzen wir uns auch gemeinsam über unsere deutschen Mitbürger aus.
Das kann auch entlasten.
Ja.
Ja. Was ist also aus Sicht der Aufnahmegesellschaft hilfreich? Wenn eben Menschen hier neu im Land sind, also was, weil Teilhabe oder Integration, wie es heißt, ist ja auch keine Einbahnstraße, sondern das muss ja in beide Richtungen gut funktionieren.
Ja, auf diese Frage sagen wir oft, was auch in einem unserer Bücher steht, dass wenn in Deutschland etwas im Bereich Integration nicht funktioniert, sind wir Deutschen sehr schnell dabei zu sagen, was haben wir Deutschen falsch gemacht?
Mhm.
Ich glaube, wir sollten in Deutschland nicht immer nur darauf gucken, was wir vielleicht falsch machen oder was fehlt. Wir sollten auch mal darauf gucken, was wir alles geschafft haben, was wir alles gut machen. Wir haben vieles geschafft.
Ja.
Manchmal auch besser als in anderen Ländern.
Genau. Das ist genauso.
Ja, ich habe jetzt gerade also eine Bilanz gesehen zum Flüchtlingsjahr 2015 vom Mediendienst Integration. Und da ist also unter anderem wird genannt, sehr viele Geflüchtete sind tatsächlich in Arbeit, also stehen in Lohn und Brot, anders als bestimmte Parteien das gerade aktuell glauben machen wollen. Die Integration am Arbeitsmarkt verlief schneller als bei früheren Fluchtbewegungen, wie zum Beispiel zu Zeiten des Balkankrieges, also deutlich. Und es sind auch tatsächlich, das hatte ich gerade auf dem Weg hierher auch nochmal gesehen, das war auch aus diesem Bericht, dass deutlich mehr Geflüchtete oder ehemalige Geflüchtete in Arbeit sind, als dass sie Leistungen beziehen. Also auch das, denke ich, ist darunter, was du gerade gesagt hast, zu verbuchen, was also gut gelaufen ist. Ja. Fällt euch sonst noch was ein, was also sozusagen auf der Habenseite, was dann doch auch ganz gut gelaufen bist, wenn du ja auch beruflich viel damit zu tun hast und auch mal eine Flüchtlingsunterkunft geleitet hast?
Also ich glaube, ein unglaubliches Pfund war und ist das ehrenamtliche Engagement in Deutschland. Das war 2015 eine ganz große Stütze für die Aufnahme von so vielen Flüchtlingen in Deutschland und das ist es bis heute. Weil auch gerade Vereine, Feuerwehren und so ja auch ein Integrationspotenzial für Zuwanderer bieten. Und für Zuwanderer ist das neu. Also so etwas wie Ehrenamt gibt es in vielen Herkunftsländern von Flüchtlingen gar nicht. Und sowas wie eine freiwillige Feuerwehr schon gar nicht.
Mhm.
Und das ist etwas Besonderes und das ist was Gutes und sollte vielleicht auch mehr in den Vordergrund gestellt werden, was wir dadurch alles schaffen in Deutschland.
Ihr gebt Workshops zum Umgang mit kulturellen Unterschieden. Was sind so die Knackpunkte, die am ehesten zu Missverständnissen führen?
Ich denke, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit. Deswegen, ich sage, ein Deutscher, er sagt zum Beispiel, ja, ich mache das nächsten Montag, nächsten Montag ist fertig. Es ist kein hier, ja, für einen Deutschen, er sagt, ja, ich mache das mit diesem, ja, Gedanken, ja, wenn Gott will, inshallah.
Ich denke, ein wichtiger Bereich ist auch der Bereich Regeln. Darüber sprechen
ja,
wir
ja
auch
in Planung, Workshops. Das ist diese, die Deutschen mögen Regeln und Planung.
Ja. Und in Deutschland dann befolgen wir Regeln um der Regel willen, ja, als Selbstzweck. Wir gehen auch dann nicht über eine rote Fußgängerampel abends um 11, wenn weit und breit kein Auto kommt. Ja. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht wirklich rational, aber die Regel wird befolgt, weil es eine Regel ist.
Ja.
In den meisten anderen Ländern dieser Welt ist eine Regel dazu da, den Menschen zu helfen, und sie ist eine Hilfe oder ein Angebot, ist aber nicht immer so strikt zu befolgen. Das ist so ein Ding. Aber auch die Planung, ne, darüber unterhalten wir uns auch viel in den Workshops, dass Deutsche Monate, manchmal jahrelang ihren Urlaub im Voraus planen. Das ist für Zuwanderer unvorstellbar, dass alle einen Kalender haben. Wir fragen in den Workshops mit Flüchtlingen, erstmal die Flüchtlinge, wer von euch hat einen Kalender? Von denen die ersten Jahr oder zwei hier sind, hat kaum jemand einen Kalender, weil die Notwendigkeit aus ihrem bisherigen Leben gar nicht so da war, immer alles so im Voraus zu planen. Aber in Deutschland ist man verloren, wenn man das nicht tut, weil alles hier so getaktet ist.
Ja, genau. Das ist mit dieser zum Beispiel Regel mit Fahrradfahren zum Beispiel. Gibt es ja, hier man muss darf fahren, hier darf man nicht fahren, hier darf man, ja, obwohl das zum Beispiel, ja, Rotenburg klein ist, man muss immer genau bleiben, dass es hier rechte Link oder nach links oder.
Und das größte Thema in unseren Workshops ist immer wieder Kommunikation. Ich glaube, dass ganz viele kulturelle Unterschiede sich durch Kommunikation lösen lassen, weil dann das Missverständnis offensichtlich wird. Vielleicht können wir hier dieses Beispiel erzählen von der deutschen Ehrenamtlichen, die uns in einem Workshop angesprochen hat. Den sagt der Herr Tanus, Herr Achmüller, also mit den Syrern, das ist ja alles lieb und nett, aber ich lade mir keine Syrer mehr zum Kaffee ein. Wir haben gesagt, ja, was ist denn da passiert? Warum denn nicht? Sagt sie, ja, ich habe kürzlich diese syrische Flüchtlingsfrau kennengelernt und die war mir so sympathisch. Da habe ich sie zum Kaffee eingeladen und zum Kuchen zu mir nach Hause. Am nächsten Tag um 16 Uhr. Die Syrerin kam, sie war auch pünktlich und ich fragte, ob sie einen Kaffee haben möchte. Sie sagte, oh nein, danke, Gott segne sie, das ist sehr freundlich. Okay. Dann habe ich sie gefragt, ob sie ein Stück Kuchen haben möchte. Sie antwortete, nein, danke, wie nett von Ihnen, Gott segne Sie. Ja, und wir haben dann also keinen Kaffee getrunken, keinen Kuchen gegessen, die Stimmung war frostig und nach 20 Minuten ist sie gegangen. Ich lade mir keine Syrer mehr zum Kaffee ein.
Okay.
Ja, was ist geschehen? Die Syrerin hat darauf gewartet, dass ihr es nochmal und nochmal angeboten wird oder dass ihr der Kaffee einfach ungefragt eingeschenkt wird, weil so war es, sie ist aus ihrer Heimat gewohnt. Und der Kuchen, der wird einfach auf den Teller gelegt. Und wenn der Teller dann wieder leer ist, wird das nächste Stück Kuchen da drauf gelegt. So läuft das in Syrien. Das wusste die Deutsche nicht.
Okay.
Die Syrerin hat sich die ganze Zeit gefragt, also zu Deutschen gehe ich nicht mehr, weil warum lädt sie mich zum Kaffee ein, wenn sie mir keinen geben will? Als wir dieses Missverständnis im Workshop geklärt hatten, konnten die beiden wieder Freunde sein, weil die waren sich ja eigentlich unglaublich sympathisch. Und es war einfach nur ein blödes Missverständnis, was den beiden im Weg stand. Und das gibt uns Motivation, auf diesen Workshops zu diesem Thema zu arbeiten.
Also statt sich dann zurückzuziehen, wenn man merkt, irgendwie hier läuft was schief oder es funktioniert nicht, sondern dann auf den anderen zuzugehen und zu fragen, was ist los oder so
dran zu bleiben.
Das ist ein guter Hinweis. Sag mal, du hast inzwischen den deutschen Pass. Nach 10 Jahren im Land bist du kein Geflüchteter mehr, sondern einer, der angekommen ist. Wie hast du dich verändert?
Ja, viele Sachen sind bei mir sind nicht mehr die gleichen. Zum Beispiel jetzt, ich arbeite mehr, ich denke, und ich gehe auf die Sache ja direkter. Ich weiß, wie die Deutschen ticken jetzt. Ich sage sofort, was ich möchte, direkter. Und dann, ich habe jetzt einen Kalender. Ich arbeite, ich kann nicht. Ohne Kalender geht nicht mehr. Alles im Kopf geht nicht mehr, sogar auf dem Handy und schriftlich und auch in meine Tasche ein Kalender, überall. Ja, das ist, viele Sachen sind bei mir nicht mehr wie früher. Ja, aber ich denke, aber im Herz ich bin so geblieben, wie ich bin, ich denke. Das ist aber nur Sachen, die ich von den Deutschen gelernt habe. Das ist Struktur, Ordnung, Regel. Weil ich Arbeit habe, ich kann nicht so tief in der Nacht wach bleiben. Ich muss zur Arbeit morgen gehen. Mhm. Ich muss früh ins Bett gehen. Mhm. Und das ist immer ein Ritual geworden. Mhm. Ja, und
du hast dich inzwischen auch an die flachen Hierarchien in Deutschland etwas gewöhnt. Du hast mir erzählt, und wir sprechen viel auf Lesungen darüber, dass in Syrien Hierarchie, Status eine viel größere Bedeutung hat. Und ja. Hier in Deutschland werden die Leute halt alle gleich behandelt.
Ja.
Auch der Landrat stellt sich hinten an. Angela Merkel geht selber im Supermarkt einkaufen.
Ja.
Das war am Anfang auch schwierig für dich, genau, sodass hier wirklich alle...
Mit dem Fahrrad zum Beispiel, ich hatte Bauchschmerzen, das zu akzeptieren, mit dem Fahrrad zur Schule zu gehen.
Okay, also du als Lehrer,
ja,
in deiner Eigenschaft als Lehrer.
Ja, das war unvorstellbar für mich, wirklich. Ich hatte Bauchschmerzen am Anfang. Erste zwei, drei Jahre hatte ich immer Bauchschmerzen. Ich wollte das nicht. Und ich habe immer zu meiner Frau gesagt, bitte, wenn deine Eltern dich fragen werden, wie fährst du zu der Arbeit, sag nie, dass ich mit dem Fahrrad fahre. Weil sie werden das nie verstehen. Ja. Aber jetzt das Gegenteil. Jetzt, wenn ich fahre jetzt nach Schissel, 8 Kilometer, ich bin wie ein Deutscher geworden. Wenn das Wetter schön ist, wirklich, ich fahre immer mit dem Fahrrad, mit Vergnügen auch. Mhm. Und ich bin stolz, weil ich frage, ja, ich bin sportlich. Und die Leute, die mich nicht kennen, sie sagen, ah, sportlich heute. Und das freut mich. Das ist immer so, dass Sachen, die ein Sucher wird das nicht verstehen. Das ist mein Auto hier steht und ich fahre 8 Kilometer mit dem Fahrrad. Ein Sucher wird das, ja, wenn ich das so einem Sucher in Syrien erzähle, er wird mir sagen, das ist Fantasie.
Okay. Sie
werden das nie.
Also das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass du als Lehrer dich nicht vor deinen Schülerinnen und Schülern auf dem Fahrrad zeigen willst. Das würde man in Syrien nie machen. Sondern dass man einfach grundsätzlich nicht mit dem Fahrrad fährt, sondern
auch,
mit dem Auto.
Nein,
wenn man
mit
eins
dem
hat.
Prestige oder Ansehen. Ja. In Syrien ein Lehrer oder ein Dozent an der Uni wäre das eine Katastrophe. Keiner wird das glauben. Sie werden sagen, das ist eine Katastrophe. Keiner akzeptiert das. Ein Dozent an der Uni mit seinem Fahrrad zur Universität kam. Keiner. Das ist diese Prestige bei uns. Fahrrad, ein Bürgermeister oder ein Rechtsanwalt oder ein Dozent oder Professor an der Uni, sie werden nie mit dem Fahrrad. Aber jetzt, ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule und ich bin stolz, ich fahre mit meiner Schule, ich habe kein Problem jetzt. Ich unterhalte mit meiner Schule daneben. Aber am Anfang, nein, ich hatte wirklich Bauchschmerzen. Ich wollte das nicht. Mhm. Aber jetzt, nein, ich gehe und das ist alles klappt.
Ja. Okay.
Ja.
Gerd, du hast ja ein Buch geschrieben, Mutti war's nicht, wo du mit Mythen zum Flüchtlingsjahr 2015 aufräumst. Was ist deine wichtigste Erkenntnis, wenn du auf die letzten 10 Jahre zurückblickst?
Wenn du auf das Buch ansprichst, da geht es darum, mit so liebgewonnenen Klischees aufzuräumen und Irrtümern zur Flüchtlingspolitik. Oft wird ja Angela Merkel verantwortlich gemacht für die sogenannte Flüchtlingskrise, also dass sie die herbeigeführt hätte oder dass sie verschärft hätte. Und anhand der Flüchtlingszahlen und der Zeiträume, in denen die Flüchtlinge gekommen sind, lässt sich das widerlegen. Es waren ganz andere Gründe, warum 2015, 2016 so viele Flüchtlinge ins Land gekommen sind. Es war nicht Angela Merkel und sie hat auch nie eine Grenze geöffnet, die war nämlich schon offen. Und die Flüchtlinge wären auch ohne Angela Merkel in gleicher Zeit, in gleichem Umfang gekommen. Es gibt aber auch eine Menge weitere Missverständnisse, also dieses Deutschland-Türkei oder EU-Türkei-Abkommen, was angeblich die Flüchtlingszahlen 2016 reduziert hat, hat die Zahlen nicht reduziert, sondern es waren andere Gründe, warum die Flüchtlinge schon zurückgingen. Oder es wird oft in den Medien behauptet, dass Deutschland vom Dublin-System profitiert. Das Dublin-System sagt ja, dass jeder Flüchtling in dem Land sein Asylverfahren durchziehen muss, in dem er ankommt. Und das würde Deutschland entlasten. Das ist in der Praxis überhaupt nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Wir bekommen durch Dublin mehr Flüchtlinge, als wir abgeben. Und wir haben ohnehin schon pro Kopf die meisten Flüchtlinge in Europa. Also solche Klischees, die ja auch letztendlich der AfD Futter geben. Die AfD arbeitet ja mit solchen Lügen und mit solchen Behauptungen. Und die bleiben oft unwidersprochen in der Öffentlichkeit. Dabei kann man sie durch Fakten sehr gut widerlegen. Darum ging es mir in diesem Buch.
Okay. Und weil wir jetzt gerade über das Buch gesprochen haben, euer neues Buch heißt ja Angekommen in meiner deutschen Heimat. Was bedeutet das für dich, Sommer?
Ja, das bedeutet für mich viel. Das ist, wenn ich sage, ich bin angekommen. Das heißt, ja, ich habe das geschafft, hier zu integrieren. Das freut mich, dass, wenn ich das sagen darf. Und dann, ja, das ist unser Land geworden hier, das ist die zweite Heimat. Und dann das ist die erste Heimat für meine Kinder und unsere zweite Heimat. Und das, wir fühlen uns wohl hier. Das bedeutet für mich viel. Ich werde das nie bereuen, dass ich nach Deutschland gekommen bin.
Vielen Dank, lieber Sammer, lieber Gerd, für das Gespräch.
Wir haben zu danken.
Gerne.
Das war das Gespräch mit Sammer Tanus und Gerd Hachmiller. Ich habe von Sammer und Gerd noch einmal viel gelernt. Dass sich Sammer und seine Frau Haller, die gut angekommen sind in ihrem neuen Leben in Deutschland, zwischendurch doch immer wieder einsam fühlen. Und was es bedeutet, mit Mitte 40 nochmal ein ganz neues Leben zu beginnen. Ich bewundere die beiden für ihr Durchhaltevermögen, ihre ungebrochene Neugier und ihre Offenheit. Die Kolumnen von Sammer und Gerd sind als Bücher im Penguin Verlag erschienen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.